We're beginning now stage 5 in this pilgrimage that we're making, of which the destination.
Wir beginnen jetzt mit der 5. Phase unserer Pilgerreise, die uns letztendlich zu Römer 8 führen soll. Wir haben schon viel an Boden gewonnen, aber es liegen noch etliche schwierige Passagen vor uns, die wir bewältigen müssen, bevor wir ans Ziel kommen. In der vorigen Lehreinheit betrachteten wir, welche Vorkehrungen Gott gegen die Probleme des Menschen getroffen hat. Das war am Ende von Kapitel 3. Bis zu diesem Punkt hatte Paulus diese Probleme, die immer größer wurden, lediglich erörtert. Doch am Ende von Römer 3, ab Vers 20 folgende, stellt Paulus das letztendliche, allumfassende und ein für allemal ausreichende Opfer Gottes dar, das uns durch den Glauben an den Sühnetod und an das vergossene Blut Jesu Christi zuteil wird. In dieser und der folgenden Lehreinheit werden wir uns mit Römer 4 beschäftigen. Im Wesentlichen schaut Paulus in Römer 4 auf zwei große Urväter Israels, nämlich Abraham und David, und beweist anhand der Schrift, dass beide nicht aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund ihres Glaubens gerechtfertigt wurden. Er konzentriert sich in erster Linie auf Abraham, den Vater all derer, die glauben, aber er zitiert auch aus einem Psalm Davids. Deshalb beginnen wir jetzt mit Kapitel 4 und lesen die Verse 1 bis 5. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Das ist eine sehr wichtige Frage für alle von uns, für Juden und Nichtjuden. Wie errang Abraham Gerechtigkeit vor Gott? Zitat: Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier wird eine der wichtigsten Passagen des Alten Testaments zitiert. 1. Mose 15, 6. Weil die Stelle so wichtig ist, müssen wir sie kurz aufschlagen. Abraham unterhielt sich mit dem Herrn über die Tatsache, dass der Herr ihm große Dinge verheißen hatte, die alle von einem Erben abhingen, aber er hatte keinen Erben. Wir lesen kurz diese Unterhaltung zwischen dem Herrn und Abraham in 1. Mose 15, 5-6. Und er, der Herr, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne. Offenbar war es Nacht, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also Gott sagte zu Abraham: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Das war die Verheißung. Der Kommentar dazu lautet: Und er, Abraham, glaubte dem Herrn. Und er, der Herr, rechnete es ihm, Abraham, als Gerechtigkeit an. Abraham tat an diesem Punkt nichts anderes als glauben. Und wie Jakobus in seinem Brief weist auch Paulus hier darauf hin, dass Abraham dadurch Gerechtigkeit erlangte. Er hat sie sich nicht verdient. Sie beruhte nicht auf dem, was er tat, sondern sie wurde seinem Glauben zugeschrieben. Gehen wir nun zurück zu Römer 4, 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist ein sehr kraftvoller Vers, denn er zeigt eins auf: Wenn du genau so wie Abraham durch Glauben von Gott Gerechtigkeit erlangen möchtest und es gibt keine andere Möglichkeit, was musst du dann als erstes tun? Schaut euch kurz Vers 5 an. Was musst du als erstes tun? Du musst aufhören, irgendetwas zu tun, denn es heißt hier, der nicht Werke tut. Du musst am Ende dessen angelangt sein, was du selbst tun kannst, um dir die Gunst Gottes zu verdienen. Und du darfst nichts anderes mehr tun als glauben. Das ist das Muster und das Vorbild, das Abraham uns gibt. An diesem Punkt wurde Abraham sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Heißt das, dass Abraham ab diesem Zeitpunkt keine Fehler mehr machte? Ich bin froh, dass es das nicht heißt, denn das würde uns in eine sehr schwierige Lage bringen. Wir werden im folgenden Kapitel feststellen, dass Abraham einige sehr schwerwiegende Fehler machte. In Kapitel 16 von 1. Mose 1 lesen wir, wie er und Sarah Gott die Initiative abnahmen und beschlossen, dass sie mit Hagar ein Kind haben sollten. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es im Glaubensleben niemals wir sind, die die Initiative ergreifen. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Die Initiative muss immer von Gott kommen. Das sehen wir auch an Jesus. Er sagte, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Die einzige sichere Grundlage, auf die wir das Leben des Glaubens stellen können, besteht darin, dass wir ausnahmslos Gott die Initiative überlassen. Jedes Mal, wenn wir es wie Abraham machen und Gott die Initiative abnehmen, bekommen wir Schwierigkeiten. In 1. Mose 20 erzählte Abraham über Sarah eine Lüge und ließ es zu, dass sie in den Harem eines nichtjüdischen Königs weggeführt wurde, was ja auch nicht gerade vom Verhalten eines Gentlemans zeugt. Wie viele von euch Frauen würden das auch so sehen? Ein guter Ehemann verhält sich doch nicht so. Aber wir lesen, dass Sarah eine vorbildliche Frau war. Sie hat sich nicht beschwert, sondern sie hat sich untergeordnet. Und das ist bemerkenswert. Sie ordnete sich im Glauben unter und Gott griff ein. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Gott es nicht billigte, wie Abraham sich in diesen beiden Fällen verhielt. Und dennoch rechnete er ihm seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Das ist ungemein wichtig für dich und mich. Denn in dem Augenblick, in dem wir unseren Glauben in den stellvertretenden Sühnetod Jesu investieren und glauben, dass uns auf dieser Grundlage Gerechtigkeit angerechnet wird, werden wir für gerecht erachtet. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Fehler machen werden. Wie viele von euch stimmen mir darin zu? Gott sei Dank sagt die Bibel auch nicht, dass wir ab diesem Zeitpunkt perfekt sein werden, aber sie sagt, dass uns unser Glaube nach wie vor als Gerechtigkeit angerechnet werden wird, solange wir am Glauben festhalten. Die eigentliche Gefahr besteht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben. Ich möchte nun zu einer Passage aus Lukas 22 gehen, die meines Erachtens sehr wichtig ist. Während des letzten Abendmahls spricht der Herr mit eindringlichen Worten zu seinen Jüngern und sagt, dass sie ihn verraten, vor ihm fliehen und ihn verlassen werden. Sie alle, vor allem Simon Petrus, sagten, das werde nie geschehen. In Vers 31 und 32 sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Offensichtlich ging Satan zu Gott und sagte, lass mich doch an die Apostel ran. Der Plural wird deutlich durch das Wort euch in diesem Zitat. Es heißt, euch zu sichten wie den Weizen. Und dann sagt er ganz konkret zu Petrus, ich aber habe für dich, Singular, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Was mich hier beeindruckt, ist die Tatsache, dass Jesus nicht dafür betete, dass Petrus ihn nicht verleugnen möge. Unter den Umständen war es unvermeidlich, dass Petrus ihn verleugnen würde. Angesichts der Charakterentwicklung, die Petrus bis zu diesem Punkt durchgemacht hatte, und des gewaltigen Angriffs der Mächte der Finsternis, der sehr bald gegen ihn geführt werden würde, war es unvermeidlich, dass Petrus Jesus verleugnen würde. Jesus war Realist. Jesus ist immer Realist. Und ich bin so froh darum. Er sprach kein frommes Gebet, dass Petrus ihn doch nicht verleugnen möge. Nein, was betete er? Er sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also, Petrus, du wirst einen schrecklichen Fehler machen, du wirst dich schämen, du wirst dir vorkommen, als hätte man dir den Boden unter den Füßen weggezogen, aber hör nicht auf zu glauben. Wenn du an deinem Glauben festhalten kannst, werde ich dich durchtragen. Und wie die nachfolgenden Ereignisse belegen, erwies sich dies als wahr. Ich möchte jedem Einzelnen von euch sagen, ihr steht vielleicht vor gewaltigen Prüfungen und Versuchungen, die einige von euch gar nicht erwartet haben. Und an einem bestimmten Punkt eures Lebens und in einer bestimmten Phase habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr hättet Gott im Stich gelassen. Ihr habt das Gefühl, als sei euch der Boden unter den Füßen weggezogen worden und ihr könntet nichts mehr tun. Aber ich sage euch, was ihr tun könnt. Haltet an eurem Glauben fest. Gebt euren Glauben nicht auf, denn Gott wird euch durchtragen, wenn ihr euren Glauben nicht über Bord werft. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was ihr niemals tun dürft, solange wir aufrichtig an unserem Glauben an Jesus festhalten und die Gerechtigkeit akzeptieren, die Gott uns auf der Grundlage dieses Glaubens anbietet, werden wir keine Garantie haben, dass wir keine Fehler machen werden. Wir haben keine Garantie, dass wir keine Probleme bekommen werden. Wir haben keine Garantie, dass wir nicht versagen werden. Ich habe keine Garantie von Gott dafür. Ich kann hier predigen und morgen schon in eine Falle Satans tappen, wenn ich nicht vorsichtig bin. Aber Gott wird mich wieder herausholen. Unter welcher Voraussetzung? Unter der Voraussetzung, dass ich am Glauben festhalte. Das ist so wichtig. Das hat oft die Schwere aus meinem Denken weggenommen. Als ich mich selbst sah und andere Christen sah, die Dinge taten, die wirklich sehr bedauerlich waren, ja, die sogar schlecht waren. Aber Gott sagte, solange du weiter glaubst, wird dir dein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden. Und auf dieser Grundlage werde ich dich durchtragen. Du weißt vielleicht nicht wie, es mag unmöglich aussehen, aber gib deinen Glauben nicht auf. Ich frage mich, ob einige heute hier unter uns sind, die kurz davor stehen, aufzugeben. Du bist fast am Ende, aber bitte, gib nicht auf. Ich möchte für euch jetzt beten. Ich fühle mich gedrängt, das jetzt zu tun. Hebt einfach still eure Hand, wenn ihr von euch selbst sagt, dass ihr jetzt an diesem Punkt der äußersten Verzweiflung seid. Machen wir uns eins im Gebet für diese Brüder und Schwestern. Herr Jesus, wir glauben, dass du mit uns umgehst, wie du mit Petrus umgegangen bist. Du bist bereit, mit uns ganz genau so umzugehen. Du bist vielleicht enttäuscht von uns. Vielleicht lassen wir dich im Stich. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir am Ende sind, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber Herr, ich möchte für jene beten, die ihre Hände gehoben haben, dass ihr Glaube nicht aufhören möge. Herr, ich glaube, dass ich heute an deiner Stelle für sie bete, dass ihr Glaube nicht aufhören möge. Amen. Nun machen wir weiter mit Römer 4, Vers 6 bis 8. Nun bringt Paulus David ins Spiel und sagt, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und nun kommt ein Zitat aus Psalm 32, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Beachtet, dass David sagt, diese Seligpreisung beinhaltet drei verschiedene Dinge. Unsere Gesetzlosigkeiten sind uns vergeben, unsere Sünden sind bedeckt und Gott rechnet uns unsere Sünde nicht zu. Das ist sozusagen die Anrechnung der Gerechtigkeit von der anderen Seite aus betrachtet. Er rechnet uns Gerechtigkeit an, das heißt, er rechnet uns unsere Sünde nicht zu. Nun kommt Paulus nach diesem kleinen Exkurs zu David wieder auf Abraham zurück und beschäftigt sich mit dieser überaus wichtigen Frage, wie im Zusammenhang mit der Beschneidung, die im Zusammenhang mit der Beschneidung aufgeworfen wurde, nämlich, musste Abraham beschnitten werden, bevor ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde? Das ist eine entscheidende Frage für alle, die aus einem jüdischen Hintergrund kommen, aber sie geht noch darüber hinaus, denn es gibt ja noch andere äußerliche Vorschriften und Regeln des Glaubens. Viele Menschen vergleichen ja beispielsweise die Taufe mit der Beschneidung. Ich denke, dieser Vergleich hat seine Grenzen. Aber man könnte auf die Taufe übertragen fragen, wird mir mein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, auch wenn ich noch nicht getauft bin? Und meine Antwort darauf lautet ja. Wenn du aufrichtig glaubst und die Absicht hast zu gehorchen, wird dir dein Glaube von dem Augenblick an, ab dem du glaubst, als Gerechtigkeit angerechnet. Danach ist meines Erachtens die Taufe in gewisser Hinsicht ein Siegel der Gerechtigkeit, die du schon durch deinen Glauben hast. Seht ihr, es gibt einen Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der Taufe Jesu. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist. Die Leute, die Johannes taufte, wurden getauft, weil sie Sünder waren, die ihre Sünden bekannt hatten. In der christlichen Taufe werden wir mit Jesus eins im Begräbnis und in der Auferstehung. Wir werden getauft, weil wir gerecht gemacht worden sind. Dies ist die Erfüllung unserer Gerechtigkeit. Jesus wurde getauft, damit er alle Gerechtigkeit erfülle. Wenn du und ich durch unseren Glauben an ihn gerecht gemacht werden, dann erfüllen wir unsere Gerechtigkeit, das heißt, wir vervollständigen sie durch diesen äußerlichen Akt der Taufe. Sehen wir uns nun an, was Paulus in diesem Zusammenhang sagt. Vers 9. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Das ist ein ungemein wichtiger Punkt. Abraham wurde erst in 1. Mose 17 beschnitten, doch sein Glaube wurde ihm schon in 1. Mose 15 als Gerechtigkeit angerechnet, und zwischen diesen beiden Kapiteln verging viel Zeit. Weiter im Text. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Das heißt, der Vater aller Menschen, die aus einem nicht-jüdischen Hintergrund kommen. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Der entscheidende Punkt ist, dass Gott Abraham verheißen hatte, er würde der Vater vieler Völker werden, nicht nur der einen Nation Israel, sondern aller Nationen, und dass im Lauf der Zeit die Menschen aus jeder Nation der Erde geistliche Nachkommen Abrahams durch den Glauben an den Samen Abrahams, nämlich den Herrn Jesus, werden würden. Das war die Verheißung Gottes an Abraham. Und er musste nicht beschnitten sein, um diese Verheißung von Gott zu bekommen. Er bekam sie, als er noch unbeschnitten war. Gott wollte damit all jenen, die später kamen, also euch und mir, denn ich bin kein Jude, klar machen, dass wir nicht beschnitten werden müssen, um Nachkommen Abrahams zu werden. Wir sind allein durch den Glauben Nachkommen Abrahams. So wie Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde, wird auch uns unser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham wird also der Vater zweier verschiedener Gruppen von Menschen. Zunächst einmal derer, die auf der Grundlage des Glaubens beschnitten werden. Und vergesst nicht, dass Beschneidung ohne Glauben nichts nützt. Der entscheidende Faktor bei alledem ist der Glaube. Und als zweites wird er der Vater all jener, die glauben, so wie Abraham glaubte, ohne beschnitten worden zu sein. Also der Vater aller Gläubigen, die aus einem nicht-jüdischen Hintergrund kommen. Auf diese Art und Weise wurde die Verheißung an Abraham erfüllt, noch bevor die Verordnung der Beschneidung eingeführt worden war. Dann sagt Paulus als nächstes über Abraham, er sei der Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Seht ihr, dieser Stelle zufolge ist die Beschneidung für einen Juden nicht ausreichend, um ein Nachkomme Abrahams zu sein. Niemand ist ein wahrer Nachkomme Abrahams, wenn er nicht in den Fußstapfen des Glaubens wandelt, den unser Vater Abraham hatte. Die wesentliche Grundvoraussetzung ist der Glaube. Gott erreicht die Menschen also auf zweierlei Weise. Er erreicht die Beschneidung auf der Grundlage des Glaubens, der sie am Anfang dazu veranlasste, sich beschneiden zu lassen. Und er erreicht das Unbeschnittene, das ist im Grunde der Rest der Welt, ohne von ihnen auf der Grundlage ihres Glaubens eine Beschneidung zu fordern. Hier wird also Abraham als Vorbild dargestellt. Und da wir gemäß der Schrift alle Nachkommen Abrahams sind, und zwar durch unseren Glauben an Jesus, ist dies ausgesprochen wichtig für uns. Das geht also über die eigentliche Frage der Beschneidung hinaus, und es wird hier sehr deutlich, dass es der Glaube ist und allein der Glaube, der uns zu Söhnen Gottes und Nachkommen Abrahams macht, und dass dieser Glaube nicht von einer äußerlichen Verordnung abhängt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir sind allein durch Glauben gerettet, nicht durch Glauben plus etwas anderes. Seid immer vorsichtig, wenn Leute eurem Glauben noch etwas hinzufügen wollen und außerdem Glauben noch die Erfüllung einiger anderer Bedingungen fordern. Das ist unbiblisch. Die einzige Bedingung, um ein Nachkomme Abrahams zu sein, ist der Glaube. Darauf besteht Gott. Darauf wird er nie verzichten. Er wird in anderen Bereichen sehr tolerant sein. Er wird viele Unterschiede dulden. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass alle Menschen gleich aussehen, sich gleich verhalten und sich einer Norm anpassen. Ich glaube, dass Gott die Vielfalt liebt. Ich liebe sie zumindest. Ich hatte das Privileg, in den vielen, vielen Jahren meines Lebens, in vielen verschiedenen Ländern unter vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund zu wohnen. Ich sage euch, ich fände das Leben sehr langweilig, wenn ich nur mit einer Art Menschen zusammenleben würde, die sich alle gleich anziehen, die alle dieselbe Hautfarbe haben, die gleich aussehen und gleich reden. Das wäre in meinen Augen monoton. Einige von euch wissen, dass ich eine Art Amateur-Nachfolger Abrahams bin, weil ich 9 adoptierte Töchter habe. Viele von euch wissen das schon. Unsere Familie ist in gewisser Hinsicht die Vereinten Nationen, wenn man so sagen kann. Wir haben 6 Jüdinnen, eine Araberin, eine Engländerin und eine Afrikanerin. Wir sind alle Nachkommen Abrahams durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist der springende Punkt. Ich spüre, dass Gott möchte, dass ich an diesem Punkt noch einmal die lebenswichtige Bedeutung des Glaubens unterstreiche. Ich möchte zu euch sagen, was Jesus sagte. Ich bete für euch, dass euer Glaube nicht aufhört. Denn das ist die grundlegende Anforderung, überhaupt zu Gott zu gehören, überhaupt ein Kind Abrahams zu sein. Ich denke, wir werden jetzt ein wenig weitergehen. Wir werden diesen Abschnitt jedoch in dieser Lehreinheit nicht abschließen können. Paulus sagt in Vers 12, Abraham ist der Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Abraham ist mehr als nur ein Sinnbild, er ist ein Vorbild. Er ging voraus, er bahnte den Weg, er ging bestimmte Schritte, er hinterließ seine Fußspuren. Und um wahrhaftig seine Nachkommen zu sein, müssen wir in seinen Fußstapfen wandeln, müssen wir ihm auf diesem Weg, den er gegangen ist, nachgehen. Ich werde euch kurz die Glaubensschritte Abrahams aufzählen, worauf wir dann in unserer nächsten Lehreinheit näher eingehen werden. Ihr findet sie auch in eurer Studienhilfe. Hier heißt es, dass Abraham 5 Dinge tat. Er nahm Gottes Verheißung allein durch den Glauben, ohne sichtbaren Beweis an. Er erkannte an, dass er unfähig war, selbst die verheißenen Resultate zu produzieren. Er konzentrierte sich unerschütterlich auf die Verheißung und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Die Folge war, dass er und Sarah übernatürliches Leben in ihrem Körper empfingen und auf diese Art und Weise wurde die Verheißung erfüllt und Gott verherrlicht. Das sind die Fußstapfen des Glaubens unseres Vaters Abraham. Schritt 1. Er akzeptierte Gottes Verheißung ohne Zweifel und ohne sichtbare Beweise zu erbitten. Schritt 2. Er erkannte an, dass er selbst nicht in der Lage war, das hervorzubringen, was der Herr verheißen hatte. Schritt 3. Er konzentrierte sich unerschütterlich auf die Verheißung und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Schritt 4, hier griff Gott ein. Er und Sarah empfingen übernatürliches Leben in ihrem Körper. Schritt 5, die Verheißung wurde erfüllt und Gott wurde verherrlicht. Das hat Abraham uns als Vermächtnis und Vorbild hinterlassen. Das ist der Weg des Glaubens, der vor jedem Einzelnen von uns liegt. Das ist keine äußerliche Befolgung von Regeln, sondern ein lebenslanger Wandel des Glaubens, ein Weg in den Fußstapfen Abrahams. Wir müssen so handeln, wie Abraham handelte. Wir müssen die Verheißung Gottes so akzeptieren, wie sie ist. Wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht in der Lage sind, das hervorzubringen, was Gott in unserem Leben verheißen hat. Wir müssen uns auf die Verheißung konzentrieren und nicht auf unsere eigene Fähigkeit oder Unfähigkeit. Und dann werden wir die übernatürliche Gnade und Kraft Gottes empfangen, die durch unseren Glauben in unserem Leben freigesetzt wird. Auf diese Art und Weise wird die Verheißung Gottes in unserem Leben erfüllt werden. In der nächsten Lehreinheit werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob das Gesetz gegeben werden musste, damit Abraham die Verheißung empfangen konnte. Ihr werdet feststellen, dass diese ganze Frage nach dem Gesetz eine zentrale Frage des Römerbriefs ist. Im Laufe der Zeit werden wir in Kapitel 7 direkt mit diesem Problem des Gesetzes konfrontiert werden, warum es gegeben wurde und wie wir empfangen können, was uns durch das Gesetz bereitgestellt wurde. Aber in der nächsten Einheit werden wir zunächst mit dem Vorbild Abrahams weitermachen.